Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Das rumänische Verfassungsgericht hat den Antrag auf Feststellung der Vakanz des Präsidentenamtes nach dem Rücktritt von Klaus Johannes erhalten. Zeitgleich entschieden die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern die für Dienstag angesetzte gemeinsame Sitzung, in der über den von populistischen und proeuropäischen Parteien geforderten Amtsenthebungsantrag debattiert werden sollte, abzusagen. Laut Verfassung übernimmt Senatspräsident Ilie Bolojan übergangsweise das Präsidentenamt. Bolojan kündigte an, seine Tätigkeit als Vorsitzender der Nationalliberalen Partei vorübergehend ruhen zu lassen. Seine Befugnisse als Interimspräsident bleiben jedoch eingeschränkt. Er darf dem Parlament keine politischen Erklärungen abgeben, keine Parlamentsauflösung einleiten und kein nationales Referendum ausrufen. Noch vor seinem Rücktritt hat Präsident Klaus Johannes am Montag mehrere Dekrete unterzeichnet, darunter das Gesetz zur Verabschiedung des Staatshaushalts und des Sozialversicherungshaushalts für das Jahr 2025. Beide Gesetzesvorlagen wurden in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedet. Der Haushalt für 2025 basiert auf einem Defizit von 7% des Bruttoinlandsprodukts und einer prognostizierten Wirtschaftswachstumsrate von 2,5%. Zu den Ministerien mit höheren Budgetzuwendungen gehören die Ressorts für Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Verteidigung sowie Institutionen und europäische Fonds. Finanzminister Tancos Barna erklärte, dass der neue Haushalt Rekordinvestitionen ermögliche, die Auszahlung von Gehältern und Renten sicherstelle und die finanzielle Stabilität des Landes verbessere. Die weltweite Korruption bleibt auf hohem Niveau, während die Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems weiter nachlassen. Das geht aus dem Korruptionswahrnehmungsindex 2024 hervor, den Transparency International am Dienstag veröffentlichte. Die Organisation warnt, dass unzureichende Maßnahmen gegen Korruption schwerwiegende Auswirkungen auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt- und Klimaschutz sowie Menschenrechte haben. Der Durchschnittswert für die EU sank im Vergleich zu den Vorjahren auf 62 Punkte. Rumänien erzielte wie in den beiden Vorjahren 46 von 100 möglichen Punkten und gehört damit weiterhin zu den EU-Staaten mit den schlechtesten Ergebnissen bei der Korruptionsbekämpfung. Transparency International Rumänien fordert unter anderem die verstärkte Nutzung von den sogenannten Integritätspakten zur Überwachung öffentlicher Ausschreibungen, mehr Bürgeraufklärung zur Bedeutung des Whistleblower-Schutzes und eine Aktualisierung der Gesetzgebung zur öffentlichen Integrität. Die Organisation fordert zudem ein Regierungsprogramm zur Korruptionsbekämpfung, mit dem Rumänien bis 2027 mindestens 50 Punkte im Korruptionsindex erreichen soll. Mehr als 100 öffentliche und private Gebäude in Rumänien werden am heutigen Europäischen Tag der Notrufnummer 112 in rotem Licht erstrahlen. Die Initiative des Sondertelekommunikationsdienstes STS soll auf die Bedeutung der einheitlichen Notrufnummer aufmerksam machen und die Bürger zu einem verantwortungsvollen Umgang damit aufrufen. Missbräuchliche Notrufe könnten den schnellen Einsatz von Rettungskräften gefährden, warnt der STS-Dienst. dank verstärkter Aufklärungsarbeit des STS in Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdiensten, der Gendarmerie und privaten Telekommunikationsunternehmen sank die Zahl nicht notwendiger Anrufe im Jahr 2024 um fast 1 Million. Insgesamt verzeichnete der rumänische Notrufdienst 112 im vergangenen Jahr 9,7 Millionen Anrufe, von denen 60,45% echte Notfälle waren, teilte der STS mit. Der französische Industrieminister Marc Ferracci erklärte in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1, dass Europa entschlossen und geeint auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle reagieren sollte. Er hoffte, dass diese Reaktion bald erfolgen werde. Am Montag erhöhte der US-Präsident die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erheblich auf 25%, ohne Ausnahmen oder Befreiungen, in der Hoffnung, dass dieser Schritt den angeschlagenen amerikanischen Industrien helfen wird. Dieser Schritt birgt jedoch das Risiko, einen Handelskrieg auf mehreren Fronten auszulösen, berichtet Reuters. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit den Hintergrundberichten. Die gestrige Ankündigung des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis, dass er am Mittwoch aus seinem Amt zurücktreten werde, mischt die ohnehin turbulente Politikszene Rumäniens zusätzlich auf. Daniela Bodum hat die Stellungnahmen der unterschiedlichen Akteure zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Bei der Ankündigung seines Rücktritts erklärte Iohannis, er habe die Entscheidung getroffen, um das Land nicht in eine politische Krise zu stürzen. In einer Presseerklärung bezeichnete er den Antrag der Oppositionsparteien auf ein Amtsenthebungsverfahren als unnötig, unbegründet und schädlich. Er sagte, er habe nie gegen die Verfassung verstoßen und missbilligte den Vorstoß der Opposition. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn hätte Rumänien in eine Krise stürzen können, so der noch amtierende Präsident.
În plan intern, societatea va fi divizată, nu se va mai discuta despre alegerile prezidențiale care vor veni.
Im Inneren würde die Gesellschaft gespalten sein. Es würde keine Diskussion mehr über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen geben, keine Diskussion mehr darüber, wie Rumänien vorankommen soll. Nach außen hin würden die Auswirkungen nachhaltig und sehr negativ sein. Keiner unserer Partner würde verstehen, warum Rumänien seinen Präsidenten entlässt, wo doch das Verfahren zur Wahl eines neuen Präsidenten bereits begonnen hat. Um Rumänien und den rumänischen Bürgern diese Krise, diese sinnlose und negative Entwicklung zu ersparen, trete ich als Präsident zurück.
Pentru a scuti România și pe cetățenii români de această criză, de această evoluție inutilă și negativă, demisionez din funcția de președinte al României.
Die Spitzenpolitiker der Regierungskoalition in Bukarest gaben sich überrascht. Der Tenor war, sie hätten nichts von der Rücktrittabsicht des Präsidenten gewusst, stimmten aber zu, dass der Rücktritt einem Amtsenthebungsverfahren vorzuziehen sei, denn dadurch hätte sich die politische Situation verkompliziert. Premierminister Marcel Ciolacu merkte nur knapp und plump an, er sei nie ein Fan des Präsidenten gewesen und habe auch nie für ihn gestimmt. Der Chef der Ungarnpartei, Hunor Kelemen, sagte seinerseits, dass Klaus Iohannis nun der Vergangenheit angehöre. Mit seiner Wahl vor 10 Jahren habe man viele Hoffnungen verbunden, doch nun hinterlasse er eine gespaltene Gesellschaft.
A fost ales cu mari speranțe și cu șansa de a fi un președinte bun pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate.
Er wurde mit der Hoffnung gewählt, dass er ein guter Präsident für jeden Menschen, für jede Gemeinschaft in diesem Land sein werde. Nun tritt er zurück und hinterlässt Frustration und Enttäuschung. Aber gleichzeitig eröffnet er uns allen, der Koalition, dem Kandidaten der Koalition und Rumänien insgesamt, die Möglichkeit, einen guten Präsidenten zu wählen. Einen Präsidenten für jedermann in diesem Land. Auch die Oppositionsparteien begrüßten die Rücktrittsentscheidung des Präsidenten einhellig. In erster Linie natürlich die nationalistischen und souveränistischen Parteien wie die POT, die AUR und SOS Rumänien, die den Antrag auf Amtsenthebung initiiert hatten. Die AUR kündigte zudem an, auch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Marcel Ciolacu auf den Weg bringen zu wollen. Doch auch die proeuropäische USR ist der Ansicht, dass der Rücktritt zu spät kommt und keine Antworten auf die Fragen gibt, die das Land bewegen. Der Fraktionschef der USR, Ionuț Moșternu, sagte etwa, dass durch den Rücktritt ein Vorteil für die proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten entstünde. Und auch die internationale Presse hat auf die Ereignisse in Rumänien reagiert. In einem von Krisen erschütterten Rumänien wirft der Präsident das Handtuch, schreibt etwa France Presse, und fügt hinzu, nach einer höchst umstrittenen Amtszeit tritt Iohannis zurück und nimmt ein hohes Maß an Unbeliebtheit mit auf dem Weg. Und Reuters berichtet, dass der amtierende rumänische Präsident zurücktritt, um ein Amtsenthebungsverfahren vor der Wiederholung der Präsidentschaftswahlen zu vermeiden.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Die Dekrete zur Verabschiedung des Gesetzes über den Staatshaushalt und des Gesetzes über den Haushalt der staatlichen Sozialversicherung für das Jahr 2025 wurden vom rumänischen Staatspräsidenten unterzeichnet. Einzelheiten werden von Mihai Pelin mitgeteilt. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Der scheidende Präsident Klaus Iohannis hat die Dekrete zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2025 und des Haushaltsgesetzes für die staatliche Sozialversicherung unterzeichnet. Die beiden normativen Rechtsakte wurden in der vergangenen Woche von der wiedervereinigten Plenarsitzung des Parlaments in Bukarest rasch verabschiedet. Von Seiten der Opposition hatten die Abgeordneten der populistischen AUR, SOS Rumänien und POT sowie die Abgeordneten der Union zur Rettung Rumäniens tausende von Änderungsanträgen eingereicht, die jedoch einer nach dem anderen von der Mehrheitskoalition der Sozialdemokratischen Partei, der Nationalliberalen Partei und des Ungarnverbands abgelehnt wurden. Die Opposition warf vor, dass viele Änderungsanträge aufgrund der Schnelligkeit abgelehnt wurden, ohne dass sie im Detail geprüft wurden. Andererseits wurden die Haushalte der Ministerien in der von den berichterstattenden Ausschüssen erhaltenen Form angenommen. Und einer der wenigen zugelassenen Änderungsanträge zielt darauf ab, die Mittel des Gesundheitsministeriums aufzustocken. Gleichzeitig wurde durch einen weiteren Änderungsantrag die ursprünglich im Haushalt des Verfassungsgerichts vorgesehene Zuweisung eines Betrags von 700.000 Lei, ca. 140.000 Euro, für die Abrechnung von Arzneimitteln für die Angestellten der Institution und pensionierte ehemalige Richter gestrichen. Der Haushaltsentwurf für 2025 wurde von der Regierung am 1. Februar gebilligt und geht von einem Wirtschaftswachstum von 2,5% und einem Haushaltsdefizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes aus. Der Haushalt für 2025 wird die Fortsetzung des Entwicklungsprozesses des Landes ermöglichen, sagte Premierminister Marcel Ciolacu. Die Mittel für das Gesundheitsministerium, für Autobahnen und Eisenbahnen, aber auch für das Bildungswesen seien erhöht worden, betonte er und wies die Idee eines Sparhaushalts zurück. Finanzminister Táncsors Barna erklärte seinerseits, der Staatshaushalt für 2025 sei moderat und basiere auf einer vorsichtigen Erhöhung der Einnahmen ohne Übertreibung. Er behauptete, es sei genug Geld für Gehälter, Renten und Sozialleistungen vorhanden. Der Haushaltsplan wurde nicht nur von der Opposition, sondern auch von Arbeitgebern und Gewerkschaften kritisiert, und Experten des Finanzrats erklärten, dass die Einnahmen überschätzt worden seien. Der Haushalt für 2025 erscheint nach dem Ende letzter Woche eine IWF-Delegation ihre Gespräche in Bukarest mit Vertretern der wichtigsten für die rumänische Geld- und Finanzpolitik zuständigen Institutionen abgeschlossen hat. Es handelte sich nicht um eine Bewertungsmission, sondern lediglich um eine Informationsmission, und Premierminister Marcel Ciolacu übermittelte den Experten die Verpflichtung, das mit der Europäischen Kommission vereinbarte Haushaltsdefizit einzuhalten und die im Rahmen des rumänischen Konjunkturprogramms eingeleiteten Reformen umzusetzen. Der Internationale Währungsfonds hat im vergangenen Herbst seine jüngsten Prognosen zur Entwicklung der rumänischen Wirtschaft veröffentlicht und für 2025 ein Defizit von 7% veranschlagt, das dem von der Regierung festgelegten entspricht. Die Schätzungen des IWF sind jedoch optimistischer, sowohl was das Wirtschaftswachstum betrifft, 3,3% gegenüber den von den Bukarester Behörden prognostizierten 2,5%, als auch die Inflation, die mit 3,6% unter dem von der Exekutive gesetzten Ziel von 4,4% liegt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
In der Kunst hat das Porträt zumindest ein wichtiges Merkmal, nämlich unser Interesse am Gegenüber. Im Laufe der Jahrhunderte wurden in der Malerei Herrscher, politische Führer, Adelige, Krieger, geistliche Denker und einfache Menschen porträtiert. Porträts von Herrschern haben immer eine große Anziehungskraft ausgeübt, weil sie die Momente im Leben der Menschen oder die Ereignisse, die sie und die Herrscher auf dem Gelände erlebten, darstellen. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Marina Cristiana Rotaru unterrichtet Englisch an der Technischen Universität für Bauwesen in Bukarest und hat sich mit der soziosemantischen Interpretation von Porträtkunst beschäftigt. Sie untersuchte königliche Porträts unter dem Gesichtspunkt der Botschaft, die die Herrscher durch nonverbale Kommunikation vermitteln. Dabei berücksichtigte sie den Abstand, den Blickwinkel, den Blick und die Geschichte des Gemäldes. Als Forschungsobjekt diente ihr eines der Porträts der Königin Maria von Rumänien, das der deutsche Porträtist Friedrich August von Kaulbach gemalt hat. Die Entfernung scheint nicht sehr groß zu sein. Wir können daraus schließen, dass wir in einer Art Beziehung zu Maria stehen. Denn wir kennen sie bereits, wir wissen, wer sie ist keine Fremde mehr. Aus dem vertikalen Betrachtungswinkel ist nicht immer klar, ob sie auf den Beobachter herabschaut oder nicht. Das spielt auch nicht immer eine Rolle. Wir können sagen, dass wir mehr oder weniger auf gleicher Höhe sind. Dann befinden wir uns in einer Art Gleichheit, aber nicht in der Gleichheit des Standes, sondern in der Gleichheit der Zugehörigkeit, sagen wir mal zur gleichen Nation. Wir betrachten sie bereits als unsere Prinzessin. Sie ist nicht mehr eine ausländische britische Prinzessin. Was den horizontalen Blickwinkel angeht, so sehen wir sie in einer Position, die weder von vorne noch von der Seite ist, sondern irgendwo in der Mitte. Wir merken, dass sie uns nicht anschaut, dass sie uns ignoriert, dass sie etwas gegen uns hat, dass sie verärgert über uns ist oder dass sie uns etwas anderes sagen will. Wir achten auch auf ihren Blick. er ist leicht melancholisch. Und wann beginnen wir zu begreifen, was sie uns vermitteln will, wenn wir die Geschichte nicht kennen? Wir sehen uns auch die Kleidung an. Wir sehen, dass sie ein paar Blumen trägt, ein paar Rosen. Und wir fragen uns, warum sie diese Wahl getroffen hat. Die Geschichte des Gemäldes scheint ein entscheidendes Kriterium zu sein, um zu wissen, was die künftige Herrscherin uns sagen will. Wir wissen aus den Büchern, aus ihrem autobiografischen Band, dass es sehr schwierig für sie war, als sie ins Land kam. Die ersten Jahre waren natürlich schwer, weil sie in ein Land kam, das für sie terra incognita war. Sie kannte weder die Sprache noch die Sitten und sie kannte eigentlich niemanden. Die einzige Hofdame, die König Karl ihr gegeben hatte, war eine Dame, die viel älter war als sie selbst, die etwa 17 Jahre alt war. Sie war noch ein Kind. Eine englische Dame blieb eine Zeit lang bei ihr und ging dann zurück nach England. Und plötzlich war sie allein unter Fremden. Sogar ihr Ehemann war ein Fremder. Was passiert also mit einem Menschen, wenn er plötzlich unter Fremden ist? Er macht das durch, was wir heute Kulturschock nennen. Und wir wissen, dass es verschiedene Stadien des Kulturschocks gibt. Die erste Phase nennt man die Flitterwochen. Und in Marias Fall waren die Flitterwochen sehr schnell vorbei. Dann kommt die Phase der Desorientierung. Man schaut nach links und rechts, kennt niemanden, weiß nicht, wohin man sich wenden soll, weiß nicht, was man mit sich anfangen soll. Nach der Phase der Orientierungslosigkeit kommt eine noch schwierigere Phase. Die Phase der Reizbarkeit und Feindseligkeit, wenn alles gegen einen zu sein scheint. Und man, ob man will oder nicht, in eine Art Depression fällt. Ich vermute, das ist es, was Prinzessin Maria widerfuhr. Und das Porträt, so vermute ich, fängt die Prinzessin in dieser Phase ein. Die Suche nach sich selbst in einer neuen Situation ist etwas, das jeder Mensch durchmacht. Also auch ein gekröntes Haupt. Auch wenn die Öffentlichkeit der Meinung ist, dass ein Herrscher alles hat, ist das nicht ganz richtig. Maria von Rumänien musste in ihrem Leben große Hindernisse überwinden, wie wir in dem von Maria Cristina Rotaru analysierten Bild sehen. Was macht der Mensch in Zeiten wie diesen, wenn er sich selbst nicht findet? Er stellt die Fragen. Aber wer bin ich? Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Aber zuallererst fragt sich der Mensch, wer bin ich? Von dieser Frage geht er aus. Von dieser Frage kommt die Antwort, die er will. Von dieser Frage kommt der Anker, an den er sich bindet, um aus dieser Situation herauszukommen. Und vielleicht, als Antwort auf Marias Frage, legt sie Rosen in ihren Schoß. Ist die Wahl zufällig? Ich vermute nicht. Und wir kommen wieder zu ihrer Geschichte. Sie kommt als britische Prinzessin in diesem Land, eine Identität, der sie ihr ganzes Leben lang treu geblieben ist. Wir wissen, dass in Großbritannien die historische Region, die wir als England kennen, durch die Rose symbolisiert wird. Was Maria in ihrem Schoß trägt, ist die Rose von England. Sie konnte nicht schreien, ich bin eine britische Prinzessin, ich komme aus der Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha. Was wisst ihr hier in Rumänien über Sachsen-Coburg-Gotha? Sie begreift, was ihre Rolle war und dass durch die Heirat Ferdinands mit ihr die rumänische Dynastie plötzlich ein anderes Gewicht bekam und in andere Sphären vordrang. Porträts von Herrschern haben Leben und sprechen damit von sich aus. Und das der Königin Maria von Rumänien ist eines, aus dem wir etwas über eine große Persönlichkeit in der Geschichte Rumäniens erfahren, die es verstand, mit ihrem Volk zu sprechen und sich mit ihm zu identifizieren.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Kreuz und quer durch Rumänien heißt unsere Rubrik und heute laden wir Sie in eine Stadt im Zentrum Rumäniens ein, Szeszburg im Landkreis Mureș. Die historische Altstadt von Szeszburg wurde 1999 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Dazu ein Beitrag von Anna Maria Kononovic. Im Mittelalter hatte die Szeszburg 14 Verteidigungstürme, von denen heute noch 9 erhalten sind. Sie sind nach den Handwerkerzünften benannt, die für ihre Verteidigung verantwortlich waren. Da die Stadt nicht von einem stehenden Heer, sondern von ihren Einwohnern verteidigt wurde, hatte jede Zunft ihren eigenen Turm. Erhalten geblieben sind unter anderem der Turm der Gerber, der Turm der Metzger oder der Turm der Schuhmacher. Auch das Verteidigungssystem mit den fast einen Kilometer langen Mauern der alten Festungsanlagen ist weitgehend erhalten. Zudem sind beide alten Eingangstore zur Festung noch zu sehen und beim Betreten fällt der Blick auf den imposanten Uhrenturm. Im Mittelalter gehörte er nicht den Zünften, sondern der Gemeinde, da er als Rathaus diente. Dr. Rares Chopteran ist der Leiter zweier Ausstellungen in der Stadt, des Hauses der Waffen und Karten und des Hauses der Zünfte in der Szeszburger Festung. Er erklärte uns, wie die Zivilisation des Ortes in den beiden kleinen Museen konzentriert ist. Im Haus der Waffen und Landkarten befindet sich eine beeindruckende Sammlung von Landkarten, Stichen, Zeichnungen und Lithografien sowie eine der größten Sammlungen alter Bücher in Siebenbürgen und ganz Rumänien, mit Werken vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Darüber hinaus umfasst die Sammlung zahlreiche Waffen, Rüstungen und Münzen aus aller Welt, von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart. Die Exponate sind so angeordnet, dass sie Wissenschaft und Kunst harmonisch vereinen. Im Haus der Zünfte gibt es eine Sonderausstellung mit Werkzeugen, Geräten und Maschinen, die vor Jahrhunderten von Handwerkern aus Szeszburg und Umgebung genutzt wurden. Die Ausstellung rekonstruiert 12 Zunftwerkstätten, die im Mittelalter die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt prägten. Ein faszinierender Einblick in die Geschichte für alle Kulturliebhaber. Im Kartenmuseum wurde im Januar Varlams Predigt ausgestellt, das erste Buch, das in rumänischer Sprache verfasst wurde. In naher Zukunft können Besucher ein weiteres historisches Werk bewundern, die Bukarester Bibel von 1688. Wir haben Rares Chopteran gefragt, welche Orte in Szeszburg er empfehlen würde. Zusätzlich zu unseren beiden Standorten empfehle ich den Uhrturm, eines der architektonischen Juwelen der Festung. Ein weiteres Highlight ist die überdachte Schülertreppe, die seit Jahrhunderten von Gymnasiasten täglich genutzt wird und deren 176 Stufen eine besondere Atmosphäre schaffen. Auch die Hügelkirche, ein weiteres Juwel der Stadt, sowie die Klosterkirche neben dem Uhrturm sind einen Besuch wert. Es gibt viele solcher Orte, diese sind nur einige davon. Doch egal an welchem Punkt der Festung der Besucher seine Erkundung beginnt, er wird mühelos die gesamte Geschichte entdecken. Wir laden alle Kulturliebhaber ein, die Festung und die Geschichte von Szeszburg zu erkunden. Ein Erlebnis, das jeder in vollen Zügen genießen kann. In den Straßen der Festung in Szeszburg finden regelmäßig Ausstellungen statt, bei denen lokale Handwerker ihre Produkte präsentieren. Gleichzeitig laden Restaurants und Cafés mit einer Vielfalt an traditionellen rumänischen sowie internationalen Gerichten zum Verweilen ein. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere Rubrik Kreuz und quer durch Rumänien.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Die Galerie der großen Dirigenten wird von George Georgescu angeführt, einer unbestrittenen Musikerpersönlichkeit, auf deren Biografie wir im Folgenden näher eingehen werden. Doch zunächst wollen wir uns auf die Musik konzentrieren. Teil 1 des Konzerts BWV 1043 D-Moll für zwei Violinen und Orchester von Johann Sebastian Bach. Die Solisten Yehudi Menuhin und David Oistrakh werden vom Sinfonieorchester der Bukarester Philharmonie unter der Leitung von George Georgescu begleitet. George Georgescu wurde am 12. September 1887 in Sulina, einer Hafenstadt in der Nähe der Mündung der Donau ins Schwarze Meer, geboren. Er wurde am selben Tag geboren, an dem sein Vater Lotto spielte und eine Geige gewann. Der Fünfjährige, dessen musikalische Begabung offensichtlich war, begann Geige zu spielen. Im Alter von 19 schrieb er sich in die Cello-Klasse an der Musikakademie in Bukarest ein, die damals von dem renommierten Professor Constantin Dimitrescu geleitet wurde, und vervollkommnete nach seinem Abschluss seine Fähigkeiten in Berlin bei dem berühmten Hugo Becker. 6 Jahre lang war er Mitglied des von dem Geiger Henri Marteau geleiteten Streichquartetts, doch dann musste er aufgrund eines banalen Krampfes in seinem linken Arm seine Karriere als Cellist aufgeben. Auf Anregung des berühmten Dirigenten Arthur Nikisch und seines guten Freundes, des Komponisten Richard Strauss, begann George Georgescu ein Dirigierstudium und hatte 1918 einen bemerkenswerten Erfolg bei den renommierten Berliner Philharmonikern. Nach einer langen Reihe erfolgreicher Europatourneen kehrte George Georgescu am 4. Januar 1920 erstmals auf das Podium des rumänischen Athenäums in Bukarest zurück und gründete bald darauf die Gesellschaft Philharmonica, deren Generaldirektor er wurde. Wir hören weiter einen Auszug aus der Ballet-Suite »Hochzeit in den Karpaten« von Paul Constantinescu, die vom Nationalrundfunkorchester unter der Leitung von George Georgescu aufgeführt wird.
Thank you. Der große Dirigent war ein vielseitiger Profi und wählte sein Programm je nach Orchester und Publikum aus. So setzte er in Wien Werke von Johannes Brahms und Richard Strauss, seinen Lieblingskomponisten, auf das Programm, in Paris Werke von Maurice Ravel und Paul Dukas, in Prag die Ouvertüre zur Opfer Die verkaufte Braut von Bedřich Smetana, in Sofia das Konzert für Klavier und Orchester von Pancho Vladigerov, in Warschau die Sinfonie Nachtlieder von Karol Szymanowski und in Italien Kompositionen von Ottorino Respighi. Ab 1926 unternahm er Tourneen durch die Vereinigten Staaten und dirigierte das New York Philharmonic Symphony Orchestra sowie das Orchestre des Consorts Colonne in der französischen Hauptstadt. Da er viele Jahre in Deutschland studierte und lebte, galt Giorgio Georgescu als einer der größten Vertreter des klassischen Dirigierstils der deutschen Schule. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Maestro von der Leitung der Bukarester Philharmonie ausgeschlossen, da er als Kollaborateur galt und kein Orchester in Rumänien dirigieren durfte. Diese Situation dauerte bis 1947, als er nach der Intervention von George Enescu seine musikalische Tätigkeit am Pult des Nationalen Rundfunkorchesters wieder aufnahm. Im Jahr 1956 kehrte Giorgio Georgescu an die Spitze des Philharmonischen Orchesters zurück, wobei seine offensichtlichen künstlerischen Qualitäten nicht zu übersehen waren. Zum Schluss hören wir die symphonische Dichtung »Tod und Verklärung« von Richard Strauss.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banat JA luden Ende Januar zu einer sogenannten Faschingsbrotwurst-Sitzung der Karnevalgesellschaft ein. Diese fand am Vorabend des verlängerten Wochenendes zum Feiertag der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer beim Forumsitz in Neu-Arad in der Temeschwarer Straße statt. Dazu hören Sie einen Beitrag von Adriana Delern von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Kulturrubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die erste öffentliche Veranstaltung des Jahres beim Deutschen Forum in Neuarad zog viele Landsleute jeden Alters an. Für nur 20 Lei pro Person konnte man einen gemütlichen Abend unter Freunden verbringen und das Beste vom Schwein verkosten. Bettina Seldner-Nicoara ist die Vorsitzende des Arader Deutschen Forums.
Es ist tatsächlich die erste Veranstaltung, die wir als Deutsches Forum 2025 organisieren. Es ist eine ganz besondere Veranstaltung. Der Herr Gottfried Gauck kam mit dieser Initiative und auch mit finanzieller Unterstützung, damit wir die Arader erste Faschingsbrotwurst-Sitzung Karnevalgesellschaft veranstalten. Es freut uns sehr, dass wir heute Abend ungefähr 85 Gäste dabei haben, jeden Alters, und wir hoffen, dass unsere Mitglieder jetzt das ganze Jahr über mit solchen Initiativen auf uns zukommen, die wir auch gerne verwirklichen, insoweit es uns möglich ist.
Es war also die erste Faschingsbrotwurst-Sitzung der Karnevalgesellschaft beim Deutschen Forum in Neuarad. Was wohl hinter diesem recht komplizierten Namen steckt, erklärt Bettina Sellner.
Ja, es ist ein sicherlich einzigartiger Name. Und zwar geht es darum eigentlich, dass die Gemeinschaft zusammenkommt, nur das Beste vom Schwein verkostet und genießt und vielleicht ein bisschen auch die Faschingsveranstaltung plant. Es gibt Wurst und Salami und Leberwurst und auch einen Zeki-Gulasch dieses Jahr, den unser lieber Horst für uns zubereitet.
In der Küche im Nebenraum des Festsaals war recht viel los. Horst Simon war dabei, das Krautgulaschessen zuzubereiten. Was wohl dazu gehört, das verriet er selbst beim Umrühren.
Kraut und Fleisch, jede Menge. Dann gibt's noch Zwiebel, rote Paprika, je nach Geschmack Knoblauch. Manche mögen nicht. Einen guten Ofen und guten Appetit.
Wie lange muss sowas kochen?
Je nachdem. Für 4 Personen brauche ich 2 Stunden. Für 80 Personen brauche ich 6 Stunden.
Und wie schmeckt das?
Das muss man kosten. Ich kann nicht vorsagen. Jeder hat einen eigenen Geschmack.
Dass es geschmeckt hat, das hat der große Andrang der Teilnehmer bewiesen, die das zubereitete Krautgulaschessen bis zum letzten Löffel wegaßen. Innerhalb der Veranstaltung wurde auch der neue Wandkalender des Deutschen Forums in Arad vorgestellt und an die anwesenden Gäste verteilt. Forumsvorsitzende Bettina Sellner-Nicoara.
Ja, also natürlich haben wir als Deutsches Forum Arad und Banat ja auch für 2025 einen Kalender erstellt. Dieses Jahr ist das Hauptthema deutsches Schulwesen in Arad. Das hat den Grund, dass die deutsche Schule in Neuarad dieses Jahr 300 Jahre Bestehen feiert. Wir haben letztes Jahr unsere Mitglieder auf Social Media gebeten, uns alte Fotos zu schicken, alte Schulfotos. Und sie sind unserer Bitte nachgekommen. Deswegen die Bilder in diesem Jahr sind hauptsächlich alte, sehr alte und nicht so alte Schulfotos. Wie jedes Jahr auf der Rückseite des Kalenders finden Sie ein paar Informationen und interessante Geschichten aus dem Bestehen der deutschen Schule in Arad. Die Feierlichkeiten werden zwischen dem 10. und 13. April stattfinden. Wenn Sie dabei sein möchten, bitte merken Sie sich die Daten. Ehemalige Schüler, Lehrer sind herzlich willkommen.
Und was die Vorsitzende Bettina Sellner sich und dem Deutschen Forum für das neue Jahr 2025 wünscht?
Ich wünsche mir, dass wir eine lebendige Gemeinschaft sind und bleiben. Ich wünsche mir je mehr solche Initiativen seitens unserer Mitglieder und ich wünsche mir auch, dass unsere Gemeinschaft wächst.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.